ARD.
Ich würde nicht sagen, Frontalunterricht, das sollten wir auf gar keinen Fall mehr machen und jetzt setzt sich jeder Schüler alleine hin und ich als Lehrer bin dann hier der Coach. Aber zu schauen, was interessiert uns denn? Beispielsweise vor ein paar Jahren im Politikunterricht haben wir uns mit verschiedenen Parteien auseinandergesetzt. Dann kam von uns der Vorschlag, wie wäre es denn, wenn wir mal uns eine eigene Partei ausdenken, eigene Inhalte. Sowas sollte man als Lehrer, dafür sollte man einfach offen sein und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich noch stärker einzubringen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Digitalisierung, Partizipation, Projektarbeit. Auf dem Papier gibt es längst Schulen, die im 21. Jahrhundert angekommen sind. Aber kommt das auch bei den Schülerinnen und Schülern so an? In der Realität erleben viele Jugendliche weiterhin Frontalunterricht, Bewertungsdruck und symbolische Beteiligung. Nuri Falkenberg kennt diesen Widerspruch. An seiner Schule gibt es Tablets, Werkstätten, Konzepte wie Deeper Learning oder Jugend debattiert. Aber vieles bleibt auch noch Stückwerk. Herzlich willkommen, Nuri. Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und gerade so die jüngere Perspektive auch in dem Podcast mitbringen kann.
Du bist ja jetzt noch in der Schule. Wir haben uns ja persönlich auch kennengelernt, schon in Berlin auf dem Podium. Und daraufhin bin ich dann direkt zu dir gekommen und habe gefragt, sag mal, hast du Lust, über deine persönliche Sicht zu sprechen? Persönlich können wir auch direkt anfangen. Wie geht es dir denn gerade besonders mit Blick auf Schule?
Also ich würde sagen, ich gehe schon relativ gern zur Schule. Ich mag das Umfeld, ich mag die Leute und jetzt, dadurch, dass ich in der Oberstufe bin, habe ich auch die Möglichkeit, mir dann wirklich die Fächer auszuwählen, die mir dann auch am meisten Spaß machen. Ich sehe aber auch, gerade das letzte Schulhalbjahr war das kürzeste, das wir jemals in Berlin hatten, weil die Ferien so gelegt waren, dass dann wirklich Tag für Tag irgendeine Klausur demnächst anstand und überhaupt keine freie Zeit war, um mal durchzuatmen, um sich ein bisschen zu entspannen. Und das ist dann halt so die Seite von Schule, die es auch gibt, wo ich mir wünschen würde, dass es noch ein bisschen, ja, einem auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen ohne diesen starken Leistungsdruck trotzdem aktiv zu sein. Aber grundsätzlich fühle ich mich ganz wohl in meiner Schule.
Jetzt gibt's ja Leute, die sagen, naja, Kinder, es gab eben den Leistungsdruck auch, als wir in unserer Schulzeit waren. Ja, dann kommt oft so dieser Satz, das hat uns doch damals auch nicht geschadet. Was wäre denn darauf deine Antwort dann?
Ich glaube, wir sollten uns ja vielmehr die Frage stellen, was soll denn Schule leisten? Und das ist ja eben ein Ort zu schaffen, wo man sich entwickeln kann, wo man Wissen aneignet und die meisten Menschen, die das auch dann wissenschaftlich untersuchen, kommen dann zu den Ergebnissen, wenn man Angst macht, wenn man ganz viel Druck macht, da lernen die Schülerinnen und Schüler am Ende nicht besser. Das heißt, ich glaube, auch wenn es früher mal noch schlimmer war für den einen oder anderen, sollten wir uns nicht scheuen, trotzdem irgendwie zu schauen, wie können wir das System noch besser machen.
Die, die mir etwas länger zuhören, die wissen, dass ich Noten grundsätzlich kritisch gegenüberstehe. Aber jetzt, welche Note würdest du denn dem deutschen Schulsystem, so wie du es kennst und wie du dich vielleicht auch austauschst mit anderen insgesamt geben?
Also am System selbst, finde ich, gibt es schon wirklich viel zu kritisieren. Was ich feststelle, ist, dass einige Schulen dann trotzdem immer eigene Konzepte machen. Wenn ich mich jetzt auf eine Zahl festlegen würde, sagen wir mal tatsächlich, gehen wir auf die 4 von 10, im Grunde finde ich super, dass jeder in Deutschland zur Schule gehen kann, dass jeder einen Schulplatz hat. Das ist ja schon was, was wirklich wichtig ist. Aber es gibt auch einiges zu verbessern. Und ich glaube, wenn du meinst, Noten in der Schule, die bilden das nicht richtig ab. Die können nicht das widerspiegeln, was ja man am Ende dort mitbringt, nämlich viel vielfältigere Kompetenzen. Dann glaube ich, ist auch eine Note fürs Schulsystem ein bisschen allgemein. Aber deswegen sitzen wir heute hier,
um weiter darüber zu sprechen. Okay, sehr schön zurückgespielt. Da merkt man, dass da einer von Jugend debattiert kommt. Also du hast, glaube ich, auch auf dem Podium gesagt, an eurer Schule gibt es viele Ideen und Geräte. Also hast da positiv drüber gesprochen. Aber manchmal scheitert es noch ein bisschen in der Umsetzung. Oder es könnte noch besser gemacht werden. Wie meinst du das?
Also ich glaube, Ideen, die reichen von, die sind sehr vielfältig, sehr viel verschiedene. Wir haben beispielsweise die Lernzeit. Das ist eine Freiarbeitszeit, da kann man selbst organisiert und selbst strukturiert dann und auch kreativ teilweise ja Aufgaben bearbeiten. Das funktioniert wie folgt. Es gibt ja trotzdem noch diesen recht starken Lehrplan, an den ja natürlich alle Schulen gebunden sind. Was jetzt unsere Schule gemacht hat, ist, vom Regelunterricht immer 10 Minuten abzuknapsen, sodass man das dann zusammenlegt und zweimal wöchentlich so eine Freiarbeitszeit hat, in der man dann häufig auch in längeren Projekten sich bestimmten Themen widmet, die dann eben beispielsweise in der Gruppenarbeit das zu machen. Wir hatten jetzt letztes Schuljahr die EMPA, eine mediengeschützte Präsentationsarbeit, wo man wirklich ein halbes Jahr darauf hingewirkt hat, und wir sind dort selber mit Forschenden ins Gespräch gekommen, haben zum Thema Desinformation, das war unser Thema, dort am Ende eine Präsentation ausgearbeitet und die dann auch vor Schülerinnen und Schülern präsentiert. Das zeigt einfach, solche Projekte, man kann mit so einer Zeit richtig viel machen und das funktioniert teilweise auch recht gut, aber es ist eben dann auch so, dass es genauso dann die Momente gibt, wo man dann irgendwie doch ein Arbeitsblatt vor der Nase hat und dann irgendwie da das erledigen muss, wofür der Lehrer im Unterricht dann doch keine Zeit mehr gefunden hat. Also ich glaube, von Ansätzen her, beispielsweise bei dieser Lernzeit, ist schon wirklich eine gute Idee dahinter. Man muss das halt dann wirklich auch zu Ende denken. Und so, glaube ich, gibt es dort auch noch Verbesserungsbedarf.
Bevor wir zu der Verantwortung der Lehrkräfte gehen, mal Hand aufs Herz. Wird bei der Lernzeit auch gelernt? Oder ist es auch für viele eine Möglichkeit, einfach sich zurückzuziehen und zu sagen, so, jetzt chill ich mein Leben?
Ich glaube, so eine Freiarbeit ist schon eine Herausforderung, gerade für die Schülerinnen und Schüler, da wirklich konzentriert dran zu bleiben. Und gerade in den jüngeren Klassenstufen beobachte ich das auch, dass dann doch irgendwie das Handy genutzt wird und dann am Ende nicht wirklich was passiert. Also ich glaube, einfach zu sagen, wir wollen jetzt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten, diese Freiarbeit zu nutzen, das funktioniert nicht direkt. Der Lehrer hat dort auch schon eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass auch konzentriert gearbeitet wird. Also ich glaube, es braucht zwei Sachen, damit sowas funktionieren kann. Einerseits, dass man eben die Möglichkeit gibt, dass der Schüler selbst gestalten kann, auch kreative Lösungen entwickelt, die vielleicht nicht schon vorher vorgegeben sind. Und andererseits dann eben auch die Disziplin, die vom Lehrer eingefordert wird. Das wird mit zunehmendem Alter besser und auch mit der Erfahrung, glaube ich, kann man es auch lernen, dann selbst konzentriert und dabei zu bleiben. Deswegen sollte man wahrscheinlich auch schon bei den Jüngeren anfangen und das dann Schritt für Schritt ausbauen.
Du hast gerade nochmal über Smartphones gesprochen. Wie ist das denn so generell bei dir, beziehungsweise sozusagen innerhalb deiner Clique vielleicht? Wie wird da über Smartphones in der Schule gesprochen? Denn ich finde es manchmal interessant zu hören, dass Jugendliche in deinem Alter, also so zwischen 16 und 18, eher für ein Verbot sind als gegen eins. Wie ist das bei euch?
Also ich glaube, ich gehe jetzt in die 11. Klasse, da merkt man Smartphones in dem Sinne, dass man da sich ablenken lässt und irgendwelche Spiele spielt, das geht zurück. Mhm. Deswegen, glaube ich, sehen die meisten auch ein, dass man im Unterricht sich dann wirklich mit dem Unterrichtsinhalt beschäftigen sollte. Wahrscheinlich sind dann auch recht viele tatsächlich für so ein Verbot, aber eben nur so weit, wie es nicht dann auch die Arbeit im Unterricht nicht behindert, denn man arbeitet zunehmend auch viel mehr mit digitalen Geräten und für Recherchetätigkeiten und so ist es dann auch praktisch, irgendwie ein Handy bereitzuhalten. Dann glaube ich, wenn wir wieder zur Verantwortung vom Lehrer kommen, ist es die Verantwortung des Lehrers, dafür zu sorgen, dass man das auch wirklich sinnvoll einsetzt und auch an den Stellen, wo es notwendig ist.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen abfällig von Arbeitsblättern gesprochen, was ich nachvollziehen kann, weil ich als Lehrkraft wirklich selten Arbeitsblätter benutzt habe. Aber gibt es denn auch den guten klassischen Unterricht? Denn sozusagen das Freiarbeit und offenes Lernen, ja, Selbstverantwortung und so weiter ist ja auch gerade ein Trend. Ich finde auch zum großen Teil zu Recht, zumindest wenn man das mit aufnimmt, was du gerade gesagt hast, ja, dass das sozusagen geplant ist. Aber was ist mit dem guten alten, der Lehrer steht vorne, erklärt was und dann gibt es was, was alle machen müssen. Gibt es da auch Momente, wo du sagst, das ist auch ganz gut? Oder ist das sowas, wo du sagst, das muss Schule eigentlich insgesamt hinter sich lassen?
Nee, ich finde, es hat auch definitiv seine Vorteile. Was ich halt wichtig finde, ist, dass der Lehrer dann auch wirklich die Begeisterung verkörpert. Also, dass er sich fürs Fach interessiert und das dann auch auf den Schüler, auf die Schülerin überspringt. Wenn dann da vorne irgendein Vortrag gehalten wird, wo alle fast einschlafen und irgendwie da auch vielleicht der Bezug zum eigenen Leben fehlt, dann ist das wieder was anderes. Aber ich glaube, man braucht wirklich die Vielfalt zwischen Freiarbeit, zwischen dann auch Input vom Lehrer, zwischen auch die Interaktion mit anderen Mitschülern, das ist natürlich auch wichtig, dass man diskutiert über verschiedene Fragen. Deswegen mache ich auch gern bei Jugend debattiert mit. Das ist so ein ergänzendes Angebot, wo wir über politische Fragen diskutieren. Also ich glaube tatsächlich, man sollte sich hier nicht, auch wenn das vielleicht, du meinst jetzt Trend geht Richtung Selbstlernen, man sollte sich jetzt nicht nur noch auf eines konzentrieren. Das sieht man ja auch bei Schulen, die wirklich Selbstlernzeit ermöglichen. Dort gibt es dann auch immer noch solche Input-Sessions, wo der Lehrer dann einem Sachen vermittelt. Also ich bin tatsächlich für viele verschiedene Formate, die dann zusammenkommen.
Weil du gerade gesagt hast, Begeisterung wecken. Und das was ist, was ich auch so wichtig finde. Ne? Gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin, die das bei dir geschafft hat, bei einem Thema oder in einem Fach, wo du erst dachtest, so, boah, weiß ich nicht, ob ich da Lust zu habe? Und die dann sozusagen mit der Leidenschaft oder der Begeisterung da reingekommen ist, wo du sagtest, ha, vielleicht ist da doch was hinter.
Ich glaube, gerade so beim Lehrerwechsel kann schon der Kontrast ganz deutlich werden. Bei mir war es tatsächlich eher andersrum. Erdkunde war zeitweise wirklich mein Lieblingsfach, weil wir dort dann wirklich der Lehrer offene Fragen gestellt hat und mit uns in eine Diskussion eingestiegen ist und man dann auch wirklich mal nicht nur irgendwie aus dem Atlas was abschreiben musste, sondern wirklich denken, was sind jetzt die Gründe, weshalb sich das so und so entwickelt hat. Das hat mir wirklich sehr gefallen und ein Jahr später, da ging es dann weiter mit Arbeitsblättern, die aus dem Unterricht rausgezogen wurden. Also das kann schon eine recht große Spannweite sein und bei mir hat es dann sogar dazu geführt, dass mein Lieblingsfach zu dem Fach wurde, was ich am wenigsten gern gemacht habe.
Das heißt, was der anders gemacht hat, dieser Lehrer, ist jetzt gar nicht unbedingt, dass er irgendwie methodisch besonders gut vorgegangen ist oder keine Ahnung, sondern dass der euch zum Denken gebracht hat. Kann man das so formulieren?
Ja, also auch, dass überhaupt so dieser Austausch zwischen Lehrer und Schüler stattfand. Also, dass man nicht irgendwie was vorbereitet, das hinlegt und dann sind die Schüler beschäftigt. Ich kann mich jetzt hier in Ruhe zurücklehnen, sondern dass wirklich auch ein Interesse da ist, mit den Schülerinnen und Schülern in ein Gespräch zu gehen.
Ich habe letztens gelesen, dass es mittlerweile schon viele Schülerinnen und Schüler gibt, die auch mit einem Zweithandy die KI direkt unterm Tisch haben. Einfach natürlich, weil du, wenn du das Gefühl hast, für den Lehrer muss ich es nicht machen, das Fach interessiert mich nicht und jetzt kann ich entweder sehr lange nachdenken und da sitzen oder es innerhalb von 2 Sekunden einfach mir die Lösung geben lassen. Die Entscheidung fällt nicht so schwer. Würdest du sagen, das ist schon so ein grundsätzlich grassierender Trend, dass man sozusagen KI seine Aufgaben machen lässt? Innerhalb und außerhalb der Schule?
Ich glaube tatsächlich schon, das ist einfach bequem. Ich persönlich versuche tatsächlich, das möglichst wenig zu machen und wenn ja, nur dort, wo ich wirklich das auch verstehe. Also ich vergleiche das vielleicht ganz gern mal so mit einem Taschenrechner. Jetzt könnte man sagen, wir geben den Erstklässlern den Taschenrechner und der erledigt alles. Dann entwickelt man kein Verständnis für Mathematik, dann denkt man, das ist irgendwie Zauberei. Und genauso finde ich es auch sinnvoll an den Stellen, wo man eben dann das als Werkzeug, als Unterstützung braucht, um dann komplexere Sachen zu machen. Da finde ich, kann so ein Einsatz auch sinnvoll sein.
Und sag mal ein Beispiel.
Was ich zum Beispiel, ich würde sagen, wo ich KI durchaus auch als Hilfe erkenne, ist beispielsweise Jugend debattiert, wenn ich dort für eine Debatte mir Argumente ausdenke, dann mache ich das auch gern wirklich mal selbst, um mir eigene Ideen zu entwickeln. Aber dann ist es natürlich auch hilfreich, KI nochmal zu nutzen, um zu schauen, was haben denn andere Leute im Internet bereits, für den habe ich irgendwas vergessen. Also so als Unterstützung, um auch nochmal zu schauen, fehlt da irgendwas, habe ich irgendwas nicht beachtet. Da glaube ich, kann das schon sinnvoll sein, aber von vornherein zu sagen, erledige das mal für mich, das ist dann nicht wirklich zielführend. Ich muss selber zugeben, bevor man jetzt hier irgendwie eine schlechte Note für die Hausaufgabe oder für eine Abgabe bekommt, dann nutzt man das vielleicht auch mal, um jetzt hier das Schlimmste zu vermeiden. Aber wenn man den Anspruch hat, etwas zu lernen, dann glaube ich, sollte man das wirklich nur sehr dosiert als Werkzeug einsetzen.
Wird KI denn, also jetzt weiß ich nicht, in deiner Schule, du wirst ja auch ein paar junge Leute jetzt außerhalb deiner Schule kennen, so grundsätzlich auch schon in Schulen selber eingesetzt, also proaktiv von den Lehrkräften, also entweder indem man selber das ausprobiert. Ihr habt ja sogar einen KI-Leitfaden, ne?
Genau, es gibt von der Schule einen Leitfaden, der heißt mit dem Titel Own Your Power, also das Ziel ist, dass man die eigenen Fähigkeiten behält, nicht die KI alles erledigen lässt, sondern eben nur aufbauend auf den eigenen Kompetenzen. An sich ist das erstmal eine super Idee und dort sind auch schon Konzepte, wie man das in den Unterricht integrieren kann. Aber teilweise muss man da noch dran arbeiten, dass eben dann auch die Lehrer wirklich das annehmen und das dann auch umsetzen. Also teilweise habe ich das Gefühl, dass manche Lehrer sich auch einfach denken, ja, KI, da muss ich mal was zu machen, und dann nehmen wir einen Lehrtext aus dem Buch, lassen ihn zusammenfassen und sprechen dann über die zusammengefassten Stichpunkte oder so. Hm. Einfach nur, um irgendwie jetzt hier Technologie einzusetzen, weil das unsere Vision ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wenn man sieht, an der Stelle, da kann KI wirklich den Schüler unterstützen, an der Stelle muss man nochmal etwas überprüfen. Da glaube ich, kann sowas auch schon ganz praktisch sein. Oder hm. Informatik beispielsweise, wenn man irgendwie beim Programmieren Unterstützung braucht. Das funktioniert schon wirklich gut. Deswegen bin ich überhaupt gar nicht dafür, dass wir sagen, KI muss sofort komplett verboten werden. Aber halt wirklich, man muss sich sowohl als Schüler als auch als Lehrer vorher fragen, kommt man denn überhaupt selbst zu diesem Ergebnis oder nutze ich das jetzt als Abkürzung? Dann gibt es natürlich auch noch weitere Auswirkungen. Also ich finde auch die ökologischen Folgen von Einsatz von KI sind nicht zu vernachlässigen. Aber jetzt von der Bildungsperspektive, da hängt es einfach vom Einsatz ab.
Ja, da merkt man selbst, wie multidimensional das ist. Aber es ist gerade interessant, dass du das gerade auch so gesagt hast, weil das ja auch Teil der Professionalisierung ist, ne? Wofür nutze ich das und wofür nutze ich das nicht? Bei der Zusammenfassung würde ich sagen, da wird es ein bisschen schwierig, weil wenn die KI für mich einen Text zusammenfasst, den ich ja vorher selber nicht verstanden habe, weiß ich ja gar nicht genau, ob die Zusammenfassung jetzt die Schwerpunkte beinhaltet, die ich eigentlich auch drin habe.
Genau.
Wenn man KI eine Zusammenfassung machen lässt und selber eine gemacht hat und die beiden miteinander vergleicht, dann könnte es schon spannender werden. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den die Schulen auch irgendwie gehen müssen.
Und ich glaube, was man beim Thema KI auch in der Schule ruhig angehen sollte, ist zu schauen, wie kann denn KI zukünftig im Berufsleben eingesetzt werden, beispielsweise in der Medizin. Wir haben in unserer Schule jetzt ein ganz interessantes Projekt gestartet, wo wir tatsächlich einen Podcast produzieren und dann mit Forschenden ins Gespräch gehen, um zu schauen, welche Anwendung kann dort KI finden, um in der Medizin irgendwelche Krebse oder so zu erkennen. Also das ist ja dann wirklich gerade aus naturwissenschaftlicher Sicht hochinteressant. Also ich glaube, man kann den Blick bei diesem Thema auch sehr gut weiten und weitere Anwendungsbereiche noch betrachten.
Wie erlebst du das im Austausch? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, 16, 17, ob man sozusagen über die Zeit schon nach der Schule redet und philosophiert und was macht man als nächstes? Ja, ein paar haben sich schon überlegt, sie werden Lehrer, der Rest studiert BWL. Nee, Quatsch. Aber jedenfalls, wie erlebst du das? Ist es eher hoffnungsvoll? Oder gibt's so eine Zukunftsangst, also jetzt einfach in deinem Umfeld, ne? Weil wir sprechen natürlich positiv jetzt gerade über Einsatzmöglichkeiten von KI und so, aber es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass es überhaupt noch Jobs gibt, die Menschen auch machen können. Und das betrifft euch ja relativ konkret, wenn ihr nach der Schule überlegt, was will ich eigentlich machen?
Also ich glaube wirklich Sorge, dass die Berufswelt komplett eingeschränkt wird durch KI und alles übernommen, das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Ich glaube, viele wissen auch noch nicht so genau, wo es dann genau hingehen wird. Es gibt auch irgendwie so Programme, Beratungsgespräche, aber die meisten in meinem Alter, für die ist das noch nicht wirklich klar. Und ich habe jetzt vielleicht auch so Interessensbereiche, aber wo genau, das könnte ich jetzt auch noch nicht sagen. Zumal dann ja auch irgendwie man ja auch wirklich abhängig ist von den Noten, die man am Ende erzielt, um dann irgendwelche bestimmten Studiengänge zu erreichen. Und das schafft natürlich auch Druck. Ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass man dort andere Möglichkeiten findet, vielleicht mehr so Richtung Empfehlungsschreiben. Da kann man ja auch viel mehr reinschreiben. Das ist natürlich auch irgendwie dann mehr Aufwand, wenn ich mir als Arbeitgeber vorstelle, ich muss jetzt irgendwie mich wirklich damit auseinandersetzen, was kann der denn, und nicht nur Zahlen vergleichen. Aber am Ende, glaube ich, wird es einfach dem gerecht, dass wir sagen, jeder Mensch hat irgendwie individuelle Stärken. Und das muss man dann auch berücksichtigen, und das in einer Zahl ist einfach schwierig.
Ja, ich glaube, die Tendenz geht tatsächlich auch schon dahin, oder dass es so Assessment Center gibt, dass das Bewerbungsgespräch wichtiger ist und möglicherweise auch, dass so ein, zwei, drei Wochen Probearbeitszeit mehr aussagen als gewisse Ziffern. Also ich glaube, die Tendenz ist schon zu erkennen, sogar auch bei Universitäten. Ihr seid ja jetzt technisch ausgestattet, da könnte man ja eigentlich sagen, es läuft einigermaßen, oder?
Also an unserer Schule ist der Plan jetzt, dass flächendeckend Tablets eingeführt werden. Das Problem ist nur, dadurch, dass es nichts Schulübergreifendes, gibt irgendeinen Plan, wie wollen wir die Schulen zukünftig ausstatten und es dafür einfach keine Finanzierung gibt, ist jetzt die Idee, das so, hängt von den Eltern ab. An unserer Schule funktioniert das auch irgendwie, dass die dann sich das nicht leisten können, dass es dann umgelegt wird. Aber wenn ich nur mal auf Schulen im ganzen Land schaue, ist das einfach keine nachhaltige Lösung, weil nicht jede Schule so gut ausgestattet ist, so viele Eltern hat, die dann finanziell in der Lage sind, sodass die Folge ist, dass eben die Ausstattung, die technische Ausstattung, so wie es jetzt aussieht, ohne wirklich einen flächendeckenden Plan durch staatliche Unterstützung, dass es dann am Ende dazu führt, dass jede Schule so ihr eigenes Ding macht und die Voraussetzungen zum Lernen noch unterschiedlicher werden.
Eine Sache hast du noch gesagt damals, die mich interessiert hat, weil wir ja auch in einer Zeit leben, in der Integration ein riesengroßes Thema ist. Und du hast gesagt, da könnte auch einiges besser noch laufen. Was hast du da im Sinn?
Also in Berlin ist es an den meisten Schulen so, dass Willkommensklassen sozusagen Teil der Schule sind. Das ist eine relativ neue Regel, eben um Kinder, Schülerinnen und Schüler, die die Sprache noch nicht so gut beherrschen, dann schrittweise in die Schule zu integrieren. Also wenn ich jemanden, der noch kein Wort Deutsch spricht, sofort in den Regelunterricht schmeiße, dann ist das natürlich schwierig durch die Sprachbarriere. Und das ist der Versuch, sozusagen schrittweise die Sprachkompetenz zu fördern. Die Idee finde ich erstmal ziemlich gut, aber was ich eben schade finde, ist, dass tatsächlich der Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern mit und ohne Sprache, deutscher Sprache, also Willkommensklassen und Nicht-Willkommensklassen, noch relativ mangelhaft ist. Ich habe auch mich so ein bisschen umgehört an der Nachbarschule direkt gegenüber. Die machen es tatsächlich so, dadurch, dass die Räume einfach begrenzt sind, werden diese Willkommensklassen ein paar Kilometer weiter, ein paar S-Bahn-Stationen entfernt, woanders stationiert, sodass dort wirklich eine extreme Barriere ist, die eigentlich gar nicht zu überwinden ist.
Mhm. Bei uns also ist eine jetzt Segregation fast schon, also genau, dass man sich gar nicht mischt. Okay.
Und ich finde es erstmal lobenswert, dass bei uns jetzt der Versuch ist, dass wirklich alle in einem Gebäude untergebracht sind und dass dann eben wir als Oberstufe hin und her pendeln. Und dann muss man halt eben schauen, vielleicht am besten aus der Schülerschaft heraus, was kann man für Angebote schaffen, die über den Regelunterricht hinausgehen, wo man dann auch mehr miteinander zu tun bekommt.
Gibt's da Ansätze?
Wir haben so ein Patenschaftsprogramm, das von den Sozialarbeitern aufgesetzt wurde. Aber ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr einzelhaft. Was ich mir wünschen würde, sind beispielsweise Projektwochen oder so, wo man mehr gemeinsam macht, irgendwelche Exkursionen, dass man da schaut, dass man da die Schulgemeinschaft noch etwas belebt. Das zu uns in der Schule. Wenn man das ein bisschen ausweitet, also wir können auch gerne darüber nochmal sprechen, was ich auch besonders ärgerlich in unserem Schulsystem finde, ist tatsächlich, dass ja durch die verschiedenen Schulformen wirklich regelrecht verschiedene Klassen gebildet werden und eben die Menschen, die aus Regionen kommen oder Eltern haben, die keinen so großen Bildungsabschluss, die sich vielleicht nicht um irgendwelche Bewerbungen und so kümmern, nicht nachmittags noch unterstützen bei den Hausaufgaben, da merkt man ja wirklich an manchen Schulen, dort ist einfach die fachliche Stärke auch eine ganz andere als am Gymnasium. Und ich glaube, dass es gerade, wenn wir darüber nachdenken, wir wollen irgendwie zukünftig allen eine Chance geben, ihre Träume zu verwirklichen, im Berufsleben zu starten, ist es keine gute Voraussetzung, wo man schon nach der 5. Klasse in Berlin oder ab der 7. Dort schon auftrennt. Ich konnte damals noch nicht sagen, in welche Richtung ich gehe, was meine Stärken sind. Und ich glaube, deswegen ist der Weg dann zu sagen, wir sollten lieber eine Schule für alle schaffen. Und dann fände ich es tatsächlich einen ganz guten Ansatz, vielleicht zu schauen, wenn ich jetzt besonders gut in Mathematik bin, dann kann ich vielleicht eine der leistungsstärkeren Kursen belegen und mich dort besonders gefördert werden. Aber dass man wenigstens diese räumlichen Zusammenhang herstellt, also das ist ja gerade auch bei den Willkommensklassen wichtig, dass man wirklich alle in dem gleichen Umfeld ist und so der Austausch dann überhaupt entstehen kann.
Wir haben ja ein relativ breites Feld in dieser Folge abgedeckt, was ich auch wichtig finde, damit deine Sicht als jemand, der in Anführungsstrichen betroffen ist, da auch gehört wird. Deshalb würde ich jetzt gerne daran im Anschluss nochmal kurz die Inhaltsfrage stellen. Würdest du auch sagen, dass diese typische Forderung nach wir brauchen eigentlich mehr Finanzen, Miete, Versicherung in Schule auch seine Berechtigung hat, weil du hast ja eigentlich gesagt, du bist eigentlich ganz zufrieden, was die Inhalte angeht. Also noch mehr in Richtung, ich sag jetzt mal, alltägliches Leben oder eher nicht?
Wie meinst du, noch mehr Richtung alltägliches Leben?
Ja, also das ist ja oft die Forderung von jüngeren Leuten. Wir haben viel zu wenig über Finanzen mitbekommen.
Ach so,
wir wissen nicht, was ein ETF ist. Wir wissen nicht, wie man einen Mietvertrag durchliest und solche Sachen.
Also wenn wir jetzt über Mietverträge und irgendwelche Finanzen sprechen, muss ich ehrlich zugeben, das kam bei mir noch überhaupt nicht vor. Also ich glaube, das ist wirklich
was. Ja, aber sollte es?
Ja, und dann stelle ich mir die Frage, ja, wann soll ich mir denn das Wissen aneignen? Also ich glaube, die logische Konsequenz ist, da wir alle einmal damit zu tun bekommen, muss das selbstverständlich auch irgendwie in der Schule stattfinden. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aber auch, die Lehrpläne sind so voll, dass die Lehrer kaum Möglichkeiten haben, da irgendwie den Unterricht zu öffnen, den Schülerinnen auch Raum zu geben, sich einzubringen und irgendwelche Wünsche zu äußern, dass man sich die Frage stellen muss, an welche Stelle passt denn das hin? Ich glaube, man muss da dann einfach umpriorisieren und dann auch solche Bereiche mit reinholen. Vielleicht dann auch Richtung handwerklich oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich war an meiner Grundschule, da gab es einen sehr umfangreichen Hort. Da konnte man zur Holzwerkstatt, zur Keramikwerkstatt gehen. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Seitdem habe ich nie wieder ein Stück Keramik oder irgendwie Holz in der Hand gehabt. Also ich glaube, so ein bisschen mehr zum Praktischen fände ich schon ganz hilfreich. Das ist natürlich auch nicht für jeden was. Wenn man dann irgendwie noch mehr Wahlmöglichkeiten gibt, das fände ich am allerbesten. Klar, die Grundkompetenzen, die müssen wir irgendwie alle lernen. Also Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften. Aber so die kleinen Extrabereiche, da finde ich, sollte man jedem die Möglichkeit geben, das ein bisschen zusammenzustellen.
Zum Abschluss, du hast ja jetzt hier gerade die Möglichkeit, also du hast ja schon gesagt, Schule für alle, Noten, das sind ja alles ganz schön dicke Brocken, ja, wenn wir unserer Bundesbildungsministerin glauben, die ja auch hier im Podcast eine Folge vor deiner gekommen ist, dann sind die zumindest auch dran, was Chancengerechtigkeit angeht, auch mehr Geld in frühkindliche Bildung, hoffen wir, dass das alles umgesetzt wird. Aber diejenigen, die es am meisten betrifft, sind ja die Lehrkräfte, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Was wäre noch ein vielleicht eine Botschaft, eine Empfehlung, eine Inspiration an ein Stadion voller Lehrkräfte, die jetzt zuhört?
Also ich glaube, man kann schon wirklich viel auch in dem System Schule verändern. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen genannt, wie ich auch im Großen und Ganzen mir wünschen würde, dass sich da was verändert. Aber ich glaube, so eine Schule als Lehrer hat man schon wirklich viel Spielraum und kann da auch wirklich den Unterricht umgestalten und dann auch auf die Schüler zugehen und schauen, was interessiert die denn? Ich würde nicht sagen, dass man jetzt dahin geht zu sagen, wir schmeißen alles weg und sagen, Frontalunterricht, das sollten wir auf gar keinen Fall mehr machen und jetzt setzt sich jeder Schüler alleine hin und ich als Lehrer bin dann hier der Coach. Dahingehend würde ich gar nicht gehen, aber irgendwie zu schauen, was interessiert uns denn? Beispielsweise vor ein paar Jahren im Politikunterricht haben wir uns mit verschiedenen Parteien auseinandergesetzt. Dann kam von uns der Vorschlag, wie wäre es denn, wenn wir mal uns eine eigene Partei ausdenken, eigene Inhalte schön verpacken und dann ein Wahlplakat erstellen. Sowas, glaube ich, sollte man als Lehrer, dafür sollte man einfach offen sein und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich noch stärker einzubringen. Und als zweiten Punkt wünsche ich mir tatsächlich, dass Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit nutzen, nicht nur über eine Note am Ende zu kommunizieren, was habe ich jetzt gut gemacht, was nicht, sondern wirklich auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen. Ich weiß selber, die Zeit ist manchmal begrenzt und bei mir wird es dann auch häufig irgendwie 10 Sekunden kommen mal vor die Tür. Man muss, also was ich mir wünschen würde, ist wirklich zu schauen, dass man da noch mehr Möglichkeiten schafft, einen größeren Rahmen, um wirklich mit dem Schüler ins Gespräch zu kommen und diese Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler noch zu verbessern.
Nuri Falkenberg geht in die 11. Klasse eines Gymnasiums in Berlin und findet, dass Schule schon einiges gut macht, hat aber auch darüber gesprochen, was besser gemacht werden kann. Ob es um konstruktives Feedback geht, um den Umgang mit KI und Technik oder um die ganz wichtige Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden sollten, wenn es um Inhalte, Methoden und Themen geht. Lieber Nuri, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Jeden Tag erscheinen so viele spannende Sachbücher, aber wer hat schon Zeit, sie alle zu lesen? Macht nichts. Der Podcast Fragen an den Autor erledigt das für Sie. Kai Schmieding und Jochen Marmit sprechen mit den Autorinnen und Autoren über ihre größten Aha-Momente. Mal geht's um die großen Fragen, um Gesundheit, Geschichte oder das Universum, mal aber auch um Mikrokosmen. Zum Beispiel, warum Bienen so schlau sind oder warum Spinnenmännchen sich freiwillig von ihren Partnerinnen verspeisen lassen. Jede Folge nimmt sich Zeit, um wirklich in die Themen einzutauchen. Und Sie können den Gästen sogar ihre eigenen Fragen stellen. Neue Folgen von Fragen an den Autor gibt es immer sonntags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.